Gestern saßen wir als Bereichsleitung zusammen. Das ist der Vorstand und einige, die übergeordnete Bereiche in unserer Gemeinde leiten und die Mitarbeiter und die Leitenden dort so ein bisschen zusammenbringen, immer mal gucken, zum Beispiel der Bereich geistliches Leben oder der Bereich Gottesdienst oder der Bereich Outreach, nennen wir das, also alles, wo unsere Gemeinde sozusagen den Arm nach draußen streckt und sagt, wir wollen Kontakt zu anderen haben. Und da gibt es noch ein paar, auch so Bereich Technik und diese ganzen Dinge oder Finanzen und so weiter. Und da saßen wir zusammen und haben so einmal noch die letzten anderthalb Jahre oder das letzte gute Jahr Revue passieren lassen. Ich habe gefragt, 23 war das erste, Anführungsstrichen, normale Jahr nach Corona. Wie geht es uns denn damit? Wie empfinden wir das? Und da wurde schon deutlich, ja, ein Blick kann in Dankbarkeit zurückgehen, aber er kann auch in die falsche Richtung führen. Denn natürlich haben wir gesagt, unsere Gottesdienstbesucherzahl ist sehr zurückgegangen und keiner von uns weiß so wirklich, woran kann das denn liegen? Was müssen wir anders machen oder was ist anders geworden? Wenn man also dann zurücksieht, kann es sein, dass man sagt, ja, wir sind froh, dass wir zum Beispiel durch diese Zeit hindurchgekommen sind, dass wir da sind, dass manches sich neu entwickelt. Und andererseits eben auch kann man an den falschen Bildern der Vergangenheit kleben bleiben. Das gilt nicht nur für Gemeinde, es kann auch sein, dass man an beruflichen Bildern der Vergangenheit festklebt. Früher war alles anders. Man kann auch vielleicht an Familienbildern von früher hängen bleiben. Es ist zum Beispiel, das fällt mir oft bei Besuchen von Älteren auf, es ist schön, eine berühmte oder große oder tüchtige Familie zu haben, aus der man stammt, ein, zwei, drei Generationen zurück. Nett, an sich mit einem berühmten Namen schmücken zu können. Aber wenn das dazu führt, dass der Blick nur in diese Richtung geht, dann verpasst man das Leben, das sich jetzt ereignet, mit seinen ganzen Chancen und Freuden. Es geht nicht dabei nur um falschen Stolz, es geht auch darum zu sagen, lebe dein Leben, das sich jetzt ereignet. Es kann auch sein, dass jemand in einer Familie lebt, die schon immer oder schon sehr lange so das Etikett von falscher Scheu aufgeklebt hat, weil es irgendwann mal in dieser Familie vielleicht einen Makel gegeben hat. Da gab es vielleicht mal alleinerziehende Mütter oder Väter, als das noch nicht so normal war. Da gab es vielleicht irgendwie eine Geschichte, Untreue der Eltern oder irgendwas oder mal so eine gewisse kriminelle Verwicklung. Niemand spricht darüber und das klebt wie so etwas, das alle in der Familie immer die Schultern einziehen lässt. Da ist das Alte kein Segen und kein Vorbild und keine Hilfe. Es gibt das auch so auf einem anderen Level, wenn man so einen kollektiven Minderwertigkeitskomplex hat. Wir sind ja alle unmusikalisch in unserer Familie. Ja, vielleicht 80%. Aber vielleicht gibt es den einen Ausreißer, der ein verhinderter Beethoven ist. Und wenn aber die ganze Familie immer sagt, ja, wir können das ja alle nicht und das lohnt auch nicht, dann geht der Welt was verloren. Wir haben als Familie wahrscheinlich bei unserer zweiten Tochter den Fehler gemacht, weil wir alle mit Malen und Zeichnen und so nicht besonders gut, also da sind wir echt schlecht drin. Wir hatten aber eine Tochter, die da eine ganz natürliche Begabung hatte und das bis heute gut kann und eine hohe Sensibilität dafür hat. Und ich fürchte, dass wir ihr zumindest die ersten Jahre da einiges verbaut haben. Und genauso geht es damit, wenn Menschen sagen, ja, wir sind ja alle technisch unbegabt oder wir haben ja keine Ahnung von Mathematik. Bestimmt, ein Großteil vielleicht. Aber vielleicht gibt es die eine oder den einen, die das gerade gut können. Verbaute Möglichkeiten für das, was das Leben und was Gott ja auch uns geben will durch Menschen. Und dann in Deutschland, brauche ich das nicht weiter anzusprechen, Familien, die ganz ungern auf ihre Vergangenheit zurücksehen. Egal, auch in der DDR gab es Leute, die verstrickt waren in Stasi-Sachen und sonst was, die was gemacht haben und schwach geworden sind und nicht stark und heldenhaft waren. Und im Dritten Reich erst recht. Noch immer entdecken Menschen ihre Großeltern und Urgroßeltern und stellen fest, Mann, der war ja doch bei der SS, bei SA, bei sonst was. Wer weiß, was der oder die gemacht hat. Familien machen sich dadurch enger, kleiner, schmaler, weil sie am Alten festhängen, weil das wie eine Last auf ihren Schultern liegt. Familien werden beherrscht von Angst. Wer sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte oder beschäftigen möchte, es gibt inzwischen Untersuchungen dazu, dass Familien sozusagen das Trauma, was damals geschehen war, vor 50, 60, 70 Jahren, ungewollt an andere Generationen weitergeben. Zum Beispiel Familien, die Fluchtgeschichten hinter sich haben. Oft ist die erste und zweite Generation ausgesprochen lebenstüchtig, kräftig, patent, setzt sich durch, schafft es. Und bei den Enkeln plötzlich kommen relativ viele, die das Leben irgendwie nicht anpacken können, die mit seelischen Belastungen zu tun haben. Und man fragt sich, woran liegt denn das nur? Und dann kommt das hoch, dass in einer Familie kollektiv Angst herrscht. Bloß nicht anecken, bloß keine Schwierigkeiten kriegen. Nee, gib lieber nach. Der Verlust, die Schande, zu den Verlierern zu gehören, in einem Gebiet klarkommen zu müssen, wieder neu anfangen zu müssen, ohne das Gefühl zu haben, dass man viel Chancen hat, das prägt den Familiensinn. Dieser Vers in der Bibel, bis ins dritte und vierte Glied geht unsere Verstrickung, der hat sich als viel, viel weiser und lebensklüger erwiesen, als wir das lange wahrhaben wollten. Und es gibt Schuld in Familien. Der berühmte, riesige, große, weiße Elefant mit dem Wohnzimmer, den jeder sieht und über den keiner spricht. Alle wissen, da ist irgendwann mal was gewesen. Missbrauch, Gewalt, Ehebruch, Kinder, die unbeliebt waren, oder schlecht behandelte Eltern, Vernachlässigung, okkulte Verstrickung. Alle ahnen das und die meisten wissen es. Und man fragt sich, wie die Familien das hinkriegen, Familienfeste und ganze Ferien miteinander zu verbringen und diese Sachen, die allen unter den Nägeln brennen, nicht anzusprechen, aber es funktioniert über Generationen. Und das Alte, die alten Geschichten machen die von heute, die Menschen, die heute leben, klein und unglücklich und traurig und mutlos. Ich möchte an dieser Stelle kurzen Exkurs ausdrücklich davor warnen, wenn das bei euch nicht so ist und wenn ihr eine fröhliche und lustige und freundliche und befreite Familie seid, dann müsst ihr nicht in der Vergangenheit herumprokeln. In der Hoffnung, in der irrigen Hoffnung, dass sich irgendein gegenwärtiges Problem dadurch vielleicht leichter beheben lassen könnte. Es ist nicht immer die kartenlegende Oma, die alles verschuldet. Und die pendelnde Uroma oder so. Manchmal sind es auch die ganz aktuellen Dummheiten und die Entschlüsse zu sündigen. Nicht immer ist die Vergangenheit schuld. Aber diejenigen von euch, die von sowas betroffen sind oder zumindest eine Ahnung haben, die brauche ich nicht aufzufordern, in der Vergangenheit herumzuprokeln, die wissen, wovon ich spreche. Entscheidend ist, was mich prägt und was letztendlich in mir regiert. Ich könnte es auch einfacher sagen, wer ist in meinem Herzen der Boss? Sind es die alten Dinge, unreflektiert und belastend? Oder ist es ein freier Sinn? Vielleicht habe ich Glück. Oder ist es Jesus Christus, der mich befreit hat, der mir ganz neue Türen, ganz neue Perspektiven auf das Leben eröffnen kann? Im Alten Testament steht ein ganz bewegender Text dazu. Ich werde den jetzt nicht vorlesen, ich werde ihn euch ein bisschen erzählen. Das Volk Israel hat diese Wanderung durch die Wüste hinter sich, 40 Jahre. Sie sind durchs Rote Meer gegangen, sie haben alle möglichen Kriege bestanden, sie sind mit Mangel zurechtgekommen, mit Überfluss zurechtgekommen. Sie haben wirklich 40 Jahre lang wirklich was mit Gott erlebt und auch miteinander. Eine ganz zähe, quirlige, tolle Generation ist da entstanden. Und nun sind die kurz davor, Kana, das Land der Verheißung, das Land, wo sie ja hin wollten, endgültig in Besitz zu nehmen. Die Kämpfe dazu, die Eroberungskriege, könnte man auch sagen, gehen mal gut und mal weniger gut, es gibt Auf und Ab. Und kurz vor der endgültigen Einnahme dieses Landes stehen sie plötzlich vor einer Schwierigkeit. Die Edomiter, die leisten ihnen zähen Widerstand und sie beschließen, einen Umweg gehen zu müssen, damit sie an das Ziel kommen. Und dieser Umweg, der eigentlich ihnen gar nicht so schrecklich viel abverlangt, scheint ihre Energie ihnen sozusagen wie wegzublasen. Es herrscht allgemeiner Unmut, ich finde dieses Wort übrigens toll, lasst euch mal so ein altes deutsches Wort auf der Zunge zu gehen, Unmut, genau, wenn kein Mut mehr da ist. Allgemeiner Unmut, Genöle und Überdruss. Nee, wir wollen dieses blöde Manna nicht mehr, wir wollen jetzt endlich mal selber was anbauen, wir haben es satt, immer dieses Herumziehen. Und das Interessante ist, diese Generation, die 40 Jahre in der Wüste gelebt hat, rutscht in das gleiche passiv-destruktive Verhalten ihrer Eltern und Großeltern. Was waren die Großeltern und Eltern für Leute? Das waren Sklaven in Ägypten. Das sind Leute, die in ihrer Persönlichkeit systematisch kaputt gemacht worden sind. Koloniale Gesellschaften, Gesellschaften, die in den letzten 50 Jahren die Freiheit als Länder erlangt haben, haben hinterher gemerkt, es ist schwierig, wenn 200 Jahre Besetzung da herrscht, wenn wir 200 Jahre erzählt bekommen haben, wir sind niemand. Wir kriegen es ja nicht mal hin, unser Land selbst zu regieren. Das ist so eingeimpft, bis man das abgeschüttelt hat. Das dauert Generationen. Und so ähnlich ist es den Israeliten hier auch gegangen. Plötzlich waren die wieder genau in dieser Haltung. Wir sind ja nichts wert. Die anderen sind stärker als wir. Lass uns mal lieber nach Ägypten zurückgehen. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Ein Ägypten, das keiner von denen kannte übrigens. Die waren da nie. Aber sie rutschen in diese gleiche Haltung, in das Alte. Wenn mein Leben gerade jetzt schwierig ist, dann scheint ja das Frühere irgendwie besser gewesen zu sein. Dieser Komplex des Beherrschtwerdens, der Zerstörung ihrer Persönlichkeit, schlägt hier noch einmal ganz komplex zu. Die Vergangenheit hat sie beim Wickel. Und das Alte ist hier nicht das Gute. Es raubt ihnen praktisch fast das Leben. Und für diesen Raub gibt es auch eine Erscheinung. Es geschieht plötzlich etwas. Plötzlich sind Schlangen in ihrem Lager, die vor allen Dingen nachts wohl rauskommen und tödliche Bisse verursachen. Und das weckt bei den Leuten eine Hilflosigkeit. Sie sagen jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir, uns geht es schon so nicht gut und jetzt kommen noch diese Schlangen. Was machen wir denn jetzt? Und sie tun genau die richtigen Dinge. Sie gehen zu Mose, anerkennen, wir brauchen Hilfe. Es ist dumm, im Alten zu verharren, zu merken, es hilft mir nicht, aber immer weiterzumachen. Mit Antworten rumzuhantieren, die sich ja schon in den letzten 30 Jahren nicht als gut erwiesen haben. Und die sind ehrlich zu sich selbst und sagen, wir brauchen Hilfe. Zweiter Schritt. Sie bekennen ihre Schuld. Sie sagen, Mose, wir waren fies zu dir. Wir haben dich beschimpft, wir haben deine Führungskompetenz bezweifelt und wir haben letztendlich auch Gottes Führungskompetenz bezweifelt. Wir haben gesagt, ach, der Herr hat uns verlassen, der denkt auch nicht mehr an uns. Und sie haben gemerkt, das ist gemein, das ist fies, denn sie haben ja die letzten 40 Jahre genau das Gegenteil erlebt. Sie bekennen sich schuldig. Wir haben das Vertrauen zum Herrn gebrochen. Und dann gibt es neue Orientierung. Und für diese neue Orientierung kriegen sie ein Zeichen. Der Mose bekommt den Auftrag, als er betet für das Volk, einen Stab, einen hohen Stab, wahrscheinlich mit Querbalken, aufzurichten und darauf eine Schlange oder zumindest ein schlangenähnliches Wesen draufzusetzen. Eine eherne Schlange, sagen wir. Wahrscheinlich war die aus Bronze oder jedenfalls aus Metall. Das macht der Mose und dann gibt er aus die Losung in seinem Lager dort. Wer von den Schlangen gebissen ist, soll auf diese Stange gucken, auf diese eherne Schlange, auf dieses Zeichen. Dann wird er gesund. Dann wird den Schlangenbiss ihm nichts anhaben können. Da klingelt es doch bei uns, oder nicht? Also jeder, der so halbwegs christlich beleckt ist, weiß doch, reden wir von einem Zeichen, von einer Schlange, die das Zeichen auch für das Böse ist, für das Unheimliche, für das Schreckliche, durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und es wird aufgerichtet. Ihr habt die Bibelstelle gehört. Jesus hat von sich selbst gesagt, der Menschensohn muss erhöht werden. Er selbst stellt diesen Bezug zu dieser Sache mit der Schlange her. Jesus legt es selbst so aus. Ich, der Gekreuzigte, der sich hingibt für euch, bin euer Signal im Kampf. Nichts anderes ist nämlich dieses auch, was der Mose da aufstellt. Das ist ein Feldzeichen. Es ist wie ein Banner, wie eine Flagge. Und wenn man sich mal so mittelalterliche Schlachtengemälde anguckt, wo so ein richtiges Getümmel herrscht und da gibt es keine Schlachtenordnung, es ist hauptsächlich Hau drauf, Leben und Überleben. Da kann man schon mal die Orientierung verlieren. Da kann man gar nicht, ist die Front eigentlich hinter mir oder vor mir? Ich habe sowas noch nie erlebt, aber auf den Gemälden finde ich das eindrücklich. Und dieses Zeichen war wichtig. Zum einen, um zu sagen, hier sammelt sich unsere Truppe wieder und zum anderen, um zu wissen, für was mache ich das eigentlich? Für was riskiere ich hier meine Haut und mein Leben? Für dieses Banner, für dieses Zeichen, für den Herr Feldherrn oder was auch immer. Und das Kreuz, und vorher in der Präform, also in der Vorform, diese eherne Schlange des Mose, ist das Zeichen für uns. Warum tun wir uns das an, den ganzen Stress? Warum kämpfen wir? Warum versuchen wir, gute Taten zu tun? Warum versuchen wir zu lieben? Warum versuchen wir, nach und nach immer mehr auf uns zu verzichten, immer weniger von uns durchzusetzen, immer weniger zu sagen, ich gehe nach meinem Egoismus? Das ist ein Kampf. Und ich glaube, den kämpft jeder von uns. Jeder, der endlich verstanden hat, dass ich ist, muss ab dem Zeitpunkt anfangen zu sagen, ja, ich bin ich, aber ich verzichte auf meine Rechte und ich verzichte auf meine Sachen, jedenfalls zu einem gewissen Teil. Und das ist ein Kampf. Und wir müssen auf das Kreuz sehen, auf dieses Feldzeichen Jesu Christi, damit wir sagen, für den tue ich's. Und für diese Sache, weil ich daran glaube, dass Liebe wichtiger ist, als sich durchzusetzen und immer den sehr besten Teil für sich selber zu kriegen. Dafür mache ich das. Und wir müssen uns daran immer mal wieder erinnern, in dem Getümmel, das unser Leben ist. Denn, das möchte ich auch noch mal sagen, Leute, wir verehren nicht das Kreuz als schreckliche Hinrichtungsart, sondern wir verehren den, der da dranhängt. Wir sagen nicht, wie toll die Römer ihre Menschen zu Tode gebracht haben. Das ist doch nicht verehrenswert. Verehrenswert ist doch der, der das alles für uns ertrug. Der nicht weggelaufen ist, der nicht irgendwie noch einen Ausweg gesucht hat, sondern in ganzer Verantwortung das für uns gemacht hat, diese perfide Grausamkeit ertragen hat, weil das der einzige Ausweg für uns ist, der sich opferte aus Liebe für eine verlorene Welt, der, wie er in dem Text ja selber gesagt hat, herabgekommen ist aus den höchsten Höhen und im Dunkel auf dem Boden in der Niedrigkeit geschändet wurde. Der ist das Zeichen, der Orientierungspunkt im Leben. Zu dem müssen wir uns wenden. Und wir müssen wie Israel erkennen, das Alte ist nicht immer die Antwort. Mit den alten Methoden, mit einer gloriösen Vergangenheit, mit falschen Reflexen und Komplexen, mit heuchelnder Scham, mit Scheu, mit falschem Stolz, mit kollektiver Angst, bringt man es nicht weiter. Und das, was wir an alter Schuld in uns tragen, woran wir leiden, was wir so sorgfältig verstecken, beredt, verschweigen, das bringt unser Leben mit Jesus zum Erliegen. Wenn euch da etwas auffällt, dann bringt das dahin. Es geht sonst nicht weiter. Euer Glaube wird schwer und anstrengend und unfroh. Das ist vor allem ein Wort an uns, die wir schon länger mit Jesus Christus unterwegs sind, die so ein bisschen schon vor Kanaan stehen. Lasst uns loslassen und ablegen, was wir schon so lange mit uns rumschleppen. Den alten Groll gegen die oder den. Die kalte Wut über all die Kränkungen. Die Trauer über die verpassten Chancen des Glaubens. Die alten Fehler und Schwächen, die uns immer wieder passieren. Die Dinge, die wir getan haben, von denen nur wir wissen. Die schrecklichen Gedanken, die wir in uns haben und die wir lange Zeit nicht bereinigen konnten. Das Loslassen fängt damit an, dass man sich orientiert und sagt, ich brauche Hilfe. Ich will auf ihn sehen. Es geht damit weiter, dass man das bekennt vor Gott. Dass man die Erhöhung Jesu anerkennt, ihn sucht, ihm alles sagt, um Vergebung bittet und dann wieder einen Orientierungspunkt im Leben hat. Man weiß dann wieder, wo es lang geht. Und dann kommt man in sein wunderbares Licht. Amen.